Der Text, über den ich heute sprechen möchte, steht im Lukas-Evangelium Kapitel 18 und er schließt den Jahresspruch ein, die Jahreslosung. Noch einmal Lukas 18, Vers 18 bis 26. Einer von den führenden Männern fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Du kennst doch die Gebote: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte: Alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Als Jesus das hörte, sagte er: Eins fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, verteil das Geld an die Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er war überaus reich. Jesus sah ihn an und sagte: Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen? Denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Die Leute, die das hörten, fragten: Wer kann dann noch gerettet werden? Er erwiderte: Was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Amen. Es könnte jemand die Frage stellen: Warum predigt der Kopfermann über den Text oder einen Teil des Textes, über den wir gerade vor einer Woche schon eine Predigt gehört haben? Und es könnte jemand denken, es gäbe dafür zwei oder drei Argumente. Zum Beispiel, der hatte die Predigt in seiner Tasche und wollte sie nochmal halten. Das ersparte ihm eine doppelte Vorbereitung. Ich beteure, das ist nicht der Fall. Ich habe nie in meinem Leben über diesen Text bisher gepredigt, in Jahrzehnten nicht. Meine erste Predigt über diesen Text. Man könnte zweitens sagen, er hat sich die Predigt von Alex im Internet angehört und fand sie so grausam, dass er dachte, ich muss eine Gegenpredigt, eine richtige Predigt, eine wahre Predigt im Text. Das war nicht der Fall. Ich habe keine Ahnung, was Alex über den Text gesagt hat. Wirklich nicht. Ich beteure es feierlich. Es war einfach das Gefühl, der Reiz, mit dem Text zu predigen, den ich für sehr tiefgründig halte. Und ich könnte mir denken, dass es Überschneidungen gibt mit dem, was Alex gesagt hat, vielleicht aber auch andere Akzente, auf keinen Fall Widersprüche, davon gehe ich überhaupt nicht aus. Ich glaube, dass man über einen Text viele verkehrte Predigten halten kann, aber auch sehr viele richtige, die alle treffen, die alle einen Aspekt des Textes beleuchten, den die andere Predigt, die vorige Predigt so nicht beleuchtet hat. In dem Sinne, denke ich, gibt es eine Ergänzung. Es geht um die Frage des Reichtums. Genauer gesagt um die Frage der Gefahren des Reichtums. Denn der hier kommt, ist überaus reich und kann sich offenbar nicht lösen von dem, was ihn bindet. Daraus könnte man den Schluss ziehen, Reichtum sei in sich etwas Böses, etwas Negatives, etwas Ungutes. Oder die Bibel hätte nur eine einzige Botschaft zum Thema Reichtum, nämlich Reichtum ist gefährlich, passt bloß auf. Das ist nicht der Fall. Einmal ist es so, dass Jesus nicht jedermann, der reich war, und es sind vermutlich auch andere Reiche gekommen, zum Beispiel der Zöllner Zachäus war auch ein reicher Mann, dem hat er nicht gesagt, verkauf alles, was du hast. Und dann gibt es diesen berühmten Hiob, an den ihr euch sicher noch erinnert, im Alten Testament, der als ein großer Heiliger hingestellt wird, ein Mann, der nach Gottes Herzen lebte wie kaum sonst jemand. Und er war ein ungemein reicher Mann. Und es wird in keinem Teil des Buches gesagt, dieser Reichtum sei das Problem seines Lebens gewesen, sondern er hat den Reichtum als eine Segensform Gottes erlebt. Und als ihm dann als Teil seiner Prüfung der Reichtum genommen wird, da heißt es am Ende, er bekam alles wieder und er bekam es im Überfluss zurück. Also die Botschaft heißt nicht, der Reichtum ist schlecht, sondern der Reichtum hat zwei Seiten. Man kann mit ihm Gutes und Böses machen. Man kann ihn im Sinne Gottes benutzen und gegen Gott einsetzen. Man kann ihn zum Beispiel dazu benutzen, eine Stiftung ins Leben zu rufen. Wir hatten eine Freundin der Gemeinde, die leider dann gestorben ist. Die war wohlhabend und hat eine Stiftung hinterlassen für verschiedene christliche Institutionen. Jedes Jahr bekommen wir nach ihrem Tode noch eine jährliche Zahlung aus dieser Stiftung heraus. Unsere Haushaltsexperten freuen sich immer neu darüber. Reichtum hat viele gute Seiten. Man kann Leute beschäftigen, man kann wohltun, man kann sich sozial engagieren. Also das wäre ganz einseitig und ganz verkehrt zu sagen, er sei in sich gefährlich. Die Frage ist, warum kann er denn gefährlich sein? Was macht ihn denn so problematisch auf der anderen Seite? Ich denke, dass es viele Gründe dafür gibt. Einmal, man kann versuchen, sich durch Reichtum, durch Wohlstand Leben zu beschaffen. Man kann durch Lebensgüter versuchen, zum Leben zu kommen. Man kann sich durch einen üppigen Lebensstil, durch viele Häuser, Villen, durch Autos, durch viele Urlaube, die man im Jahr machen kann, durch gutes Essen, durch weibliche Freundschaften oder was man dafür hält, die man kaufen kann, kann sagen, ich habe das Leben und hat es doch überhaupt nicht. Denn Leben ist nicht im Haben, zu haben, zu besitzen, sondern im Sein. Wir sind nicht dadurch mit dem Leben verbunden, dass wir Besitzer häufen, sondern dass wir das Leben selber finden. Man kann sich an das Vordergründige verlaufen. Man kann sagen, es ist so wunderbar, in der Sonne zu baden, auf einer Yacht dahin zu segeln. Und dann haben wir das Leben. Nein, wir haben Leben nicht durch das, was wir besitzen. In keiner Weise und zu keinem Zeitpunkt. Wir können uns das Glück, die Erfüllung, den Sinn unseres Lebens nicht kaufen. Wir können das Leben auch nicht sichern. Wir können nicht sagen, wir schaffen uns eine private Miliz an und die passt auf uns auf. Auch das ist keine Möglichkeit, die der Reichtum uns eröffnet. Es braucht ein Wunder, um die Menschen, die an Reichtum gebunden sind, von dieser Bindung zu befreien. Darum sagt Jesus, was bei Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Es braucht einen Durchbruch. Es braucht eine Öffnung der Augen, um zu sehen, was im Leben wirklich trägt. Und viele Denker haben das in Jahrhunderten gesagt, der Mensch kann nichts mit ins Grab nehmen, das ist wahr. Und er kann sich nicht das Glück erkaufen, auch nicht durch noch so viele Lebenserleichterungen und Lebensverschönerungen. Nun gibt es in dieser Geschichte eine Stelle, ich wäre neugierig zu gucken, ob Alex auch darüber gesprochen hat oder überhaupt darüber gesprochen hat, nämlich die Reaktion der Leute. Jesus sagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Reicher in dieser Stelle ist ein materiell Reicher. Und dann sagen die Leute, wer kann dann noch gerettet werden? Dieser Satz macht nur Sinn, wenn es nicht bloß um materiellen Reichtum geht. Ginge es bei einem Thema Reichtum nur um materiellen Reichtum, dann könnte man sagen, wer kann dann gerettet werden? Antwort, wer seinen Reichtum, seinen materiellen Reichtum aufgibt, wer da ihn hindert. Aber es geht ja hier um etwas ganz Allgemeines. Wer kann dann noch gerettet werden? Es muss dann also andere Formen von Reichtum geben, in denen Menschen gefangen sind, die nicht aufgehen in materiellem Reichtum. Welche Formen könnten das sein? Es könnte sich um moralischen Reichtum handeln. Es könnte sich um Menschen handeln, die moralisch hochstehend sind, intakt sind, sich kaum etwas zu Schulden kommen lassen, vorbildlich in sozialer Hinsicht sind, die Gebote Gottes oder wenigstens das, was der Anstand vorschreibt, halten und die deswegen darin ihre Stärke sehen. Und wenn man die Geschichte ansieht, so ist diese Gefahr des Reichtums ja bei Jesus in seinem Leben offensichtlich ins Licht getreten. Das waren die Pharisäer. Sie waren die moralische Elite des jüdischen Volkes. Sie waren so sehr darauf aus, die Gebote Gottes zu halten, dass sie sogar um die Gebote Gottes, die in der Schrift stehen, noch andere Gebote herumbauten, um ja nicht in den engeren Bereich des Ungehorsams einzudringen. Sie konnten sagen, wir lieben die Gebote Gottes, wir haben eine hohe Moral, unsere Ehe ist in Ordnung, unsere Familie stimmt, wir entledigen uns unserer sozialen Verpflichtungen. Und diese Menschen waren die größten Feinde Jesu. Ihre Moral war ein Bollwerk, ein Bollwerk gegen die Gnade, die mit Jesus kam. Sie wollten in ihm eine Bestätigung finden, fanden sie aber nicht und wehrten sich mit Leidenschaft gegen seine gütige Art, gegen seine Zusprüche der Sündenvergebung, und sie brachten ihn am Ende an das Kreuz. Moralische Integrität, moralische Stabilität, moralische Werte können so sehr einen Menschen gefangen nehmen, dass er für Gott immun wird. Ist das nicht interessant? Deswegen hat sich bis heute gezeigt, dass Menschen, die ein integres moralisches Leben führen, sich immer wieder auch, vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst darauf etwas einbilden und sich damit gegen Gott immunisieren, sozusagen eine Mauer gegen Gott aufbauen. Sie brauchen ein Wunder, das Wunder, dass sie ihre Moral hinweggehen geben. Paulus hat von sich gesagt, er hatte alles erfüllt, was dem Gesetz gegenüber zu erfüllen war, und er hätte dann, als er Christus kannte, dieses alles für Dreck geachtet. Man kann auch übersetzen Kot, man kann auch neudeutsch sagen Scheiße. Das gibt dieses griechische Wort her, das da steht. Also er hat eine bewusste Entscheidung getroffen, zu sagen, ich verlasse mich nicht auf das, was meine Moral mir anzeigt an guten Dingen, und ich verlasse mich nicht auf das, was mir gelungen ist, sondern ich verlasse mich auf die Gnade Gottes. Ich breche mit dem, was mich hindert, und gehe hin zu dem, was mich mit Gott verbindet, nämlich die Gnade Jesu Christi. Es gibt intellektuellen Reichtum. Es gibt Leute mit einem scharfen Verstand, einer guten analytischen Begabung, die sagen, was soll denn das mit diesem Kreuz? Was für ein Unsinn. Kann ein anderer sein Leben für mich lassen? Kann ein anderer mein Schuldproblem für mich lösen? Und das vor 2000 Jahren? Das geht doch überhaupt nicht. Jeder muss für seine Schuld haften, jeder muss für seine Schuld einstehen, jeder muss seine Schuld abarbeiten, jeder muss seine Schuld aufarbeiten, jeder muss sich selber an der Stelle befreien, wenn es um Befreiung geht. Auferstehung aus dem Grab. Tote können nicht lebendig werden, wir wissen es doch. Scheintote ja, klinisch Tote schon, aber nicht wirklich Tote, das gibt es nicht. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Wunder, das ist nur der Dummheit der damaligen Menschen geschuldet, ihrer Naivität, ihrer vorwissenschaftlichen Prägung. Das gibt es nicht. Es gibt nur das, was man rational erklären kann. Allenfalls Dinge, die sich psychosomatisch erklären lassen und die ja manchmal einem Laien auch wie Wunder vorkommen. Aber das alles zählt nicht. Wir haben solche Leute eventuell in unserem Leben kennengelernt. Es gibt sie bis heute. Sie gucken milde lächelnd auf die Christen herab und sagen, das alles gibt es doch nicht. Was daran moralisch bleibt, das können wir akzeptieren. Wir können die Nächstenliebe Jesu von Nazareth akzeptieren. Wir können die Friedensbereitschaft akzeptieren, wir können nicht diese wunderhaften Züge, diese mirakulösen Züge akzeptieren, das geht nicht. Als wenn das Christentum noch das Christentum wäre, wenn man ihre mirakulösen Züge herausschneidet. Diese Menschen brauchen ein Wunder. Sie brauchen das, was bei Gott möglich ist, damit sie zum Durchbruch, zur Gnade hinkommen. Von sich aus können sie sich nicht von ihrem Stolz herabbegeben, weil sie darin gefangen sind, wie in einer Burg. Es gibt Menschen, die sind reich an Prominenz, reich an Ansehen. Sie haben eine gute Presse. Ich habe mir überlegt, was passieren würde, wenn ein Mann, der in Hamburg lebt, nämlich Udo Lindenberg, ich weiß nicht, ob jeder von euch den Namen kennt, ein Prominenter oder der andere Udo Jürgens, wenn sie Christen würden, was sie aufgeben müssten. Ein Teil der evangelikalen Szene und der Charismatiker würden dem zujubeln, das wissen wir. Sie würden also Applaus von einer neuen Seite bekommen. Aber viele, viele würden sagen, wie peinlich, jetzt ist er auch zu den Frommen übergegangen. Sie müssten ein Opfer bringen und ihre Prominenz würde in einem gewissen Sinne dahinschmelzen. Wir haben es bei einer Fernsehmoderatorin erlebt, die sehr beliebt war, glaube ich, Eva Herrmann. Was aus ihr geworden ist, seit sie sich zu christlichen Werten bekannt hat und zu Jesus und zur Bibel. Das hat ihr offensichtlich Nachteile eingebracht. Es hat ihr eine Einbuße, einen Verlust ihrer Stellung eingebracht im Moderatorendienst, aber auch andere Verluste. Sie wird sicher von manchen nur noch belächelt als die Naive, die diese alten Werte der christlichen Familie wieder hervorkramt. Das ist auch eine eine Form von Reichtum, prominent zu sein. Prominent ist man dann, wenn man in der Öffentlichkeit sofort erkannt wird. Das ist auch eine Last, aber es ist ein Reichtum zu sagen, alle kennen mich, man kann sich baden in dem Bekanntheitsgrad. Ich glaube, dass das auch eine Form von Reichtum ist, mit der wir abbrechen müssen, wenn wir prominent sind und zu Jesus kommen wollen, müssen sagen, ja, es ist angenehm, wenn mich die Leute kennen, aber noch wichtiger ist, dass mich Gott kennt. Es ist angenehm, dass mich die Menschen kennen, aber wichtiger ist, dass mich der Schöpfer kennt. Und das braucht ein Wunder von Gott. Wir können reich sein an Erfolg, an Willensstärke. Es gibt Leute, die sind die richtigen Erfolgstypen. Wenn sie in den Raum kommen, hast du das Gefühl, der kriegt immer, was er will. Der kommt einfach rein, der weiß, er kriegt das. Und er setzt sich durch oder argumentiert und er lässt seinen Charme spielen und er bringt seine Argumente vor und er weiß immer, ich ziehe das durch und ich packe das. Leute, die haben 3, 4 solche Karrieren hinter sich und haben immer wieder neu gezeigt, was in ihnen steckt, was da an Energie ist, an Lebenskraft, an Erfolgsorientierung. Das ist auch ein Reichtum, ein wirklicher Reichtum. Und für solche Menschen ist es schwer, zu Kreuze zu kriechen, buchstäblich, und zu sagen, Herr, was ich als Erfolg zu verbuchen habe, hilft mir bei dir gar nichts. Bei dir gilt ein anderes Gesetz. Ich muss nicht den Misserfolg vortäuschen, den ich nicht habe, aber ich brauche bei dir, ich muss bei dir als der Bedürftige kommen, der nicht sagt, hallo, hier komme ich, hoppla, was kostet die Welt, sondern der jetzt kommt und der anerkennt, dass er bedürftig ist, dass er schwach ist, dass er jemand braucht, der anders ist als er, dass er das Problem seines Lebens nicht selber packen kann, dass er seine Grundfrage nicht selber lösen kann. Ich gehe ein bisschen in den geistlichen Bereich. Es gibt im geistlichen Bereich, im religiösen Bereich auch Reichtümer. Ein Reichtum heißt Tradition. Gut, wenn eine Kirche gesunde, wertvolle, zeitübergreifende Traditionen hat. Nicht gut, wenn es ein Bollwerk wird gegen den lebendigen Christus. Ich erinnere mich, ich muss ja ganz vorsichtig sein in der Formulierung, weil ich das nicht bloßstellen möchte. Ich war mit einem Kollegen bei dem Leiter einer großen religiösen Gemeinschaft. Mein Kollege, der einiges jünger war als ich, ist inzwischen gestorben, hat dort von seinen Erfahrungen mit Christus erzählt. Und ich merkte, wie dieser Leiter dieser sehr traditionellen religiösen Gemeinschaft, wie seine Augen leuchteten. Und sie hingen an seinen Lippen, die Leute von der anderen Fraktion. Wir haben uns Hoffnung gemacht, dass durch diesen Einfluss meines jüngeren Kollegen da eine Erneuerung in diese große religiöse Gemeinschaft hineinkommen könnte. Und wir haben uns getäuscht, sie sind zu ihren alten Werten zurückgekehrt. Haben gesagt, nein, wir verteidigen die Tradition gegen das Neue, gegen das Lebendige, gegen das Frische. Sie haben ihre eigenen Wurzeln in einem geistlichen Aufbruch gehabt, aber sie haben sich in ihrer Tradition festgebissen. Ein anderer Punkt, ich frage mich, warum es die charismatische Bewegung bei den orthodoxen Christen so wenig gibt. Das kann auch verschiedene Gründe haben. Ein Grund könnte sein, sie haben eine Liturgie, in der ganz viel vom Heiligen Geist die Rede ist und wo mit dem Heiligen Geist gerechnet wird und wo dem Heiligen Geist Ehre gegeben wird. Und sie haben möglicherweise die Haltung, wir haben es doch schon. Wer hat so etwas wie unsere göttliche Liturgie, des Heiligen Chrysostomos? Der kann da mit uns halten, wir brauchen das Neue gar nicht. Tradition hat sich immer und immer und immer wieder als ein tiefes Hindernis, ein falscher Reichtum herausgestellt. Ich sage das noch einmal, ich bin nicht gegen Tradition, wirklich, wirklich nicht. Sie können lebendig gemacht werden, sie können verlebendigt werden, sie können sich als tragend erweisen, über alles emotional hinaus, aber sie können immer wieder ein Bollwerk sein. Bei uns gibt es das nicht, wir hatten das schon mal, wir brauchen das nicht. Da kann nur ein wirkliches, wirkliches, göttliches Wunder helfen. Manche Leute sterben lieber hinweg, als dass sie sich für das Neue öffnen. Es gibt Kirchen, die haben eine gesunde Lehre oder halten zumindest die Meinung aufrecht, sie hätten eine. Und gesunde Lehre ist wichtig. Ich bin nicht jemand, der sagt, lasst uns nur geistlich leben, Lehre ist egal. Nein, gesunde Lehre ist wichtig. Lehrfragen sind Lebensfragen für eine Kirche. Aber immer wieder kann dieser Stolz dazukommen und das Bewusstsein, wir haben es doch, wir brauchen es nicht. Wir haben die gesunde Lehre, die anderen sind alle flatterhaft, die sind so emotional, die sind so charismatisch, angeblich. Sie fliegen praktisch durch die Luft, sie haben keine Bodenhaftung. Wir haben das, was sie brauchen. Und dann hält man an dem Alten fest gegen das Neue. Es gibt eine Stelle in der Offenbarung des Johannes, die sicher eine Reihe von euch kennen. Ich möchte sie einmal vorlesen aus dem 2. Kapitel der Offenbarung des Johannes, nämlich ein Wort, das an die Gemeinde in Laodicea gerichtet ist. Dort ist von diesem falschen geistlichen Reichtum die Rede. Offenbarung Kapitel 3. Ich kenne deine Werke, schreibt der Gott, der Christus an diese Gemeinde. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Weil du aber lau bist, werde ich dich, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Munde ausspeien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, damit du die wahre Bereicherung deines Lebens erfährst. Und kaufe von mir weiße Kleider und zieh sie an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Das ist das Modell einer Gemeinde, die reich ist. Und deswegen ist ein Gesetz des Reiches Gottes, dass wir mehr und mehr verstehen müssen, Gott liebt die Bedürftigen. Gott hasst viele Formen des Reichtums, wenn sie zu einem Bollwerk gegen seine Gnade werden, wenn sie zu einer Abwehr gegen den lebendigen Gott selber werden. Ich verstehe von daher Martin Luther, der auf seinem Sterbebett auf einen Zettel geschrieben hat, wir sind Bettler, das ist wahr. Man kann dieses Wort verdrehen, man kann es falsch verstehen, als hätten wir Christen eine Bettlermentalität Gott gegenüber. Wir würden angewindelt kommen und sagen, oh lieber Gott, gib mir doch einen Euro, damit es mir ein bisschen besser geht. Das ist nicht gemeint. Ich glaube nicht, dass Gott möchte eine Bettlermentalität haben. Wir sollen die Mentalität von Kindern haben, die wissen, was ihre geistlichen Rechte sind. Das ist ganz wichtig. Aber die Bedürftigkeit eines Bettlers, ein Bettler legt keine Guthaben an. Ein Bettler ist, schätze, jedenfalls im Altertum, hatte auch keine, war nicht Teil einer Clique, die sich dann abgesetzt hat und die das Geld gescheffelt hat, sondern es waren Leute, die setzten sich hin, sie hatten nichts, sie hatten auch keine soziale Versorgung durch den Staat und sie mussten darauf warten, dass jemand ihnen etwas gab. Tag für Tag neu, dann lebten sie, wenn sie Tag für Tag empfingen. Das ist unsere Position vor Gott, dass wir Empfangende werden und dass wir an keiner Stelle abgesichert leben, dass wir nicht uns in diese Gefängnisse begeben oder darin festharren und sagen, lass mich hier, ich habe hier mein Reich, ich habe hier meine Erfüllung, ich habe hier meinen Sinn. Wie geschieht dieses Wunder? Ich würde gerne eine Lanze brechen für Natürlichkeit und eine Lanze gegen negatives Denken. Wir können all die Dinge, die ich gesagt habe, so leicht gebrauchen, um zu sagen, ja, ich habe immer gedacht, Reichtum, ich habe ihn nicht und die anderen sollten ihn auch nicht haben. Reichtum macht oberflächlich und macht dumm. Wozu brauchen wir das alles? Es gibt dieses Ressentiment, dieses negative Denken über andere, über das, was sie haben, was ich nicht habe. Das ist eine ungute christliche Haltung. Es gibt dieses Abwerten einer intellektuellen Leistung, einer intellektuellen Arbeit, weil man selber vielleicht da nicht so seine Stärken hat. Es gibt die Ablehnung von Traditionen, es gibt die Ablehnung von Lebensvitalität. Das alles sollten wir nicht tun, weil es aus dem Negativen kommt. Worum geht es? Es geht darum, dass wir mit unseren Stärken zu Gott kommen und sagen, ja Herr, du hast mich vor gröberen Verfehlungen bewahrt. Du hast mir ein moralisches Gewissen gegeben, das von Kindheit oder jedenfalls seit einer langen Zeit positiv geprägt ist. Ich danke dir dafür und ich nehme das an. Ich danke dir dafür, dass ich ohne größere Einbrüche, moralische Einbrüche durchs Leben gekommen bin. Ich danke dir dafür, aber ich entscheide mich für deine Gnade. Wir sollten Menschen sein, die sagen, ja Herr, du hast mir intellektuelle Gaben gegeben, ich kann Dinge schnell und leicht verstehen. Ich kann Dinge analysieren, ich kann sie in einer Weise aufdröseln, die andere als gut empfinden, die anderen helfen, aber ich bilde mir nichts ein und ich unterwerfe meinen Verstand. Der große Philosoph Blaise Pascal hat gesagt, es geht darum, erst den Verstand zu unterwerfen und dann anzuwenden. Das ist das, was viele nicht schaffen. Sie können sagen, die Grenzen meines Verstandes sind auch die Grenzen dessen, was Gott kann. Dann wird es zu einem Bollwerk. Wir sollten zu Gott kommen und sagen, ja Herr, wir haben in unserer Glaubensgemeinschaft gute Traditionen, wertvolle Traditionen, die haben uns vor manchen Verirrungen geschützt. Wir danken dir dafür, aber wir bleiben nicht stehen. Du bist kein Gott von gestern, du bist ein Gott von heute und morgen und gestern. Wir öffnen uns neu für das, was du heute tun willst. Das sollten wir tun. Wir sollten immer wieder die Dinge auf den Altar Gottes legen und sagen, Herr, ich bin bedürftig, ich brauche dich. Gott liebt die Armen. Er liebt nicht die Stolzen, er liebt nicht die, die sagen, wir haben doch alles. Und wenn wir am Beginn eines neuen Jahres stehen, dann wünschen wir uns fast alle oder hoffentlich sogar alle neue Erfahrungen mit Gott, neue tiefere Geisterfahrung, tiefere Erfahrung der Hingabe, tiefere Erfahrung der Wunder, tiefere Erfahrung der Zeichen, tiefere Erfahrung der geistlichen Dimension. Das geht nur, wenn wir sagen, Herr, wir haben einiges von deiner Herrlichkeit gesehen, aber wir brauchen mehr davon. Wir haben einiges erlebt, aber wir sind nicht zufrieden damit. Wir sind eher wie bei einer Weinprobe auf den Geschmack gekommen und diesen guten Wein wollen wir mehr haben. Es ist wichtig, dass wir für alles dankbar sind, das Gott uns schenkt. Jede kleine Gebetserhörung ist ein Wunder in sich. Aber dass wir nicht stehen bleiben bei den kleinen Gebetserhörungen, sondern nach den größeren suchen. Dass wir nicht stehen bleiben bei den kleinen Wundern, sondern die größeren erwarten. Dass wir nicht stehen bleiben bei den kleineren missionarischen Erfolgen, wenn wir mit unseren Nachbarn reden oder Freunden, dass wir sagen, ja Herr, du hast noch mehr bereit. Gott liebt die Bettler, Gott liebt die Bedürftigen. Deswegen heißt es in der Bergpredigt, selig sind die Armen im Geiste. Das ist mehr als materiell arm, das ist eine Haltung. Und Gott will seine Wunder immer dann tun, wenn wir dafür offen sind und umgekehrt, wir brauchen ein Wunder, um in diese Haltung hineinzufinden, diese Haltung einer Bedürftigkeit. Gott arbeitet daran, uns die falsche Stärke zu nehmen und die wahre Stärke zu geben. Gott arbeitet daran, uns den falschen Reichtum zu nehmen und uns den wahren Reichtum zu geben. Und wenn er uns etwas nimmt, hat er immer etwas Besseres für uns bereit. Ich habe mal gebetet in meinem Piratengebet, Herr, du nimmst mir meine Spielzeuge weg, weil du etwas Besseres für mich hast. Das, glaube ich, ist immer sein Prinzip. Wenn er uns etwas nimmt, dann sagt er nicht, ich will dir den Spaß verderben, sondern ich will dir die Dinge nehmen, die dich nicht ausfüllen, die dich nicht befriedigen, damit du das bekommst, was für dich erfüllend und sinnvoll ist. Ich wünsche euch ein Gott, ein Jahr der Wunder, ein Jahr des Unmöglichen, das Gott tut, und ich wünsche euch, dass ihr in diese Haltung euch hineinführen lasst, dass ihr sagt, ja Herr, wir brauchen dich wirklich und alles, was wir haben an Schönem in der Gemeinde, in dem Hauskreis, im privaten Leben, in der Ehe, im persönlichen Leben, das ist wie eine Anzahlung auf mehr, was du geben möchtest. Wir sind nicht zufrieden, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ist. Ich möchte dich bitten um das Größere und ich gebe meine Bedürftigkeit zu. Ich brauche dich mehr und mehr und mehr. Und Gott freut sich über die, die das sagen, dass sie ihn brauchen. Gottes Bedürfnis ist des Menschen größte Vollkommenheit. Amen. Danke, dass es nicht deine Freude am Zerstören ist, denn es sind ja deine Gaben, hinter denen wir uns vor dir versteckt haben, sondern dass es deine Freude ist, uns mehr zu geben, als wir hatten. Und zu erfüllen, uns beständiges Leben zu geben. Danke, Herr, dass du kein negativer Gott bist, der einfach nur Nein sagt zu den Dingen, sondern der uns übersehen wegführt zu dem Neuen, dem Größeren. Danke, dass du mit uns gute Wege gehst. Wir preisen dich dafür, Herr. Auch wenn sie uns manchmal dunkel erscheinen. Wir preisen dich dafür, dass du uns ins Licht führst. Amen.